Deutschlandfunk, Information und Musik.
Anfangs, da ging es ja noch um Helme und Munition, wir erinnern uns. Inzwischen haben wir uns an deutsche Mittelstrecken-Luftboden-Marschflugkörper mit Namen Taurus gewöhnt, die an die Ukraine geliefert werden sollen, um sich gegen den russischen Angriffskrieg seit Februar 2022 zu wehren. Seit Anfang des Jahres werden auch Panzer geliefert, was zunächst unbestritten war. Das Verteidigungsrecht des angegriffenen Landes ist ja völlig unstrittig. Aber wir haben uns auch an Schlachtfeldrhetorik gewöhnt. Wir werden unsere Lieferungen immer an den Bedarf auf dem Schlachtfeld anpassen, sagte Vizekanzler Habeck noch im Januar. Die gesamte westliche Politik scheint die Lösung des Kriegs in einem Sieg der Ukraine zu sehen. So sieht es der Bremer Politikwissenschaftler Stefan Luft. Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj aus den letzten Tagen könnten als Anzeichen für politische Lösung der Krim-Frage durchaus gedeutet werden. In einem Sammelband, einem Buch, das Stefan Luft mit Sandra Kostner herausgegeben hat, sagen sie, wer eine stabile Friedensordnung in Europa will, muss zu einer Kooperationspolitik mit Russland zurückfinden. Warum?
Weil Russland der größte Rohstoffspeicher der Welt ist, weil Russland die größte Atommacht der Welt ist, weil Russland eine Großmacht ist, die in der unmittelbaren Nachbarschaft Europas liegt. Und deswegen ist aus meiner Sicht völlig unstrittig, oder müsste es sein, dass man mit Russland auch nach diesem Krieg wieder zusammenarbeiten muss. Für die Amerikaner sieht es anders aus. Die sind tausende Kilometer entfernt. Aber Russland wird immer unser unmittelbarer Nachbar sein.
Wer auf einen Regime-Change vielleicht hofft in Russland oder sogar den Zerfall der Russischen Föderation hofft, ist vielleicht nicht gut beraten oder macht sich falsche Hoffnungen. Denn die Gefahr, wir sehen das ja jetzt schon, von Bürgerkrieg, marodierenden Söldnertruppen und so weiter, ist groß, nicht wahr?
Es gibt verschiedene amerikanische Thinktanks und andere, die als mögliches Kriegsziel den Zerfall der Russischen Föderation ausgeben. Das wäre in der Tat aus historischer, aber auch aus aktueller politischer Perspektive das Schlimmste, eines der schlimmsten Szenarien, die vorstellbar sind, eben weil Russland eine atomare Supermacht ist und weil Russland für die Stabilität der Region bis China eine zentrale Rolle spielt. Auch Henry Kissinger hat vor einem solchen Szenario gewarnt. Die Amerikaner haben zwar große Erfahrungen, meistens schlechte Erfahrungen mit Regime-Change-Politik, aber man kann nur sagen, auch wenn man sich darauf fokussiert, dass mit Putin kein Frieden möglich sei und Putin als das Übel schlechthin fokussiert wird, dann muss man eben sagen, man weiß überhaupt nicht, was käme denn nach einem Regime-Change in Russland. Wäre es denn wahrscheinlich, dass da Kräfte an die Macht kommen, die dem Westen positiver gesonnen wären, die weniger aggressiv wären? Meine Antwort, wahrscheinlich ist es nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Und deshalb sollte man tunlichst von diesen stark verbreiteten, auch in der deutschen Debatte sehr stark verbreiteten Regime-Change-Vorstellungen Abstand nehmen.
Ich glaube, Sie schätzen die Gefahr der Zunahme anti-westlicher Ressentiments höher. Ein wer vor Systemkonflikt und Kriegsgefahr warnt, wird in diesen Tagen rasch als Hasenfuß oder Lumpenpazifist betitelt oder beschimpft. Ist eine Rückkehr Herr Luft, eine Rückkehr zur Entspannungspolitik im Moment überhaupt möglich?
Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Man muss zunächst konkrete Schritte einleiten. Dazu wäre eine Initiative zum Beispiel der deutschen und der französischen Regierung nötig, um auch die amerikanische Regierung davon zu überzeugen, dass dieser Krieg eher heute als morgen beendet werden muss. Es hat auch keinen Sinn, den Konflikt mit Russland als Systemkonflikt zu überhöhen, weil wir, wie schon dargestellt, auf die Kooperation mit Russland angewiesen sind. Und deshalb ist die politische Isolation Russlands schnellstens zu beenden. Es muss der Dialog aufgenommen werden und wir müssen aus der Sackgasse verfehlter und bezogen auf Russland weitgehend wirkungsloser Sanktionen, wie es ja auch inzwischen die deutsche Bundesregierung eingesehen hat, aussteigen.
Sanktions- und Bestrafungspolitik führt meistens zu nichts. Sie schürt nur noch mehr antiwestliche Ressentiments. Und es gibt nicht wenige, die sagen, wer sich in Sanktionen begibt, kommt drin um. Aber die Frage ist doch, wir haben doch die türkischen Bemühungen gesehen. Wir haben die saudischen Bemühungen gesehen. Auch wenn man einräumt, dass das vielleicht nur gemacht wurde, um Reputationsgewinne einzufahren. Die Friedensforschungsinstitute, die jährlich ihr Gutachten rausgeben, sagen, friedensfähig bleiben auch in Konfliktzeiten, aber das sagt sich so leicht. Wie macht man das?
Jedenfalls nicht so, wie gegenwärtig vor allem die deutsche Bundesregierung jeglichen Dialog auf politischer und zivilgesellschaftlicher Ebene abbrechen und in eine besinnungslose Konfrontation gehen. So funktioniert es nicht. Die Friedensinitiativen zu Beginn des Krieges sind auf Druck der NATO und der USA erfolglos geblieben. Russland und die Ukraine selbst wären bereit gewesen, diese bereits paraffierten Texte zu unterschreiben. Und insofern, solange man...
Sie meinen im März 22 ungefähr war das, ne?
Im März 22 mit türkischer und teilweise israelischer Unterstützung. Die Friedensverhandlungen in Saudi-Arabien haben ja ohne Russland stattgefunden. Insofern war die Wahrscheinlichkeit, dort zu einem Ergebnis zu kommen, von vornherein eher gering. Aber wir brauchen Friedensinitiativen, wir brauchen diplomatische Initiativen und wir müssen aus dieser Dynamik der ständig neuen Waffenlieferungen, die Sie ja zu Beginn angesprochen haben, dieser Eskalation, die ja nicht nur in den Köpfen besteht, sondern die politisch real besteht. Es gibt von Seiten der Ukraine ein konkretes Ziel, die NATO in diesen Krieg hineinzuziehen, weil sie nur dann eine Chance sehen, sich gegen Russland zu behaupten. Und wenn es einen gesamteuropäischen Krieg gäbe, wäre das eine weitere Katastrophe nach den beiden Weltkriegen, die wir im 20. Jahrhundert in Europa und in der Welt gesehen haben. Und deswegen muss in irgendeiner Form aus dieser Dynamik der Eskalation ausgestiegen werden.
Das heißt, Sie halten die Öffnung, ich benutze Ihre Worte, von Räumen für nicht-militärische Lösungen für möglich.
Wenn es nicht möglich wäre, hätten wir ja gar keine andere Option als die Katastrophe. Natürlich ist das möglich. Putin hat an mehreren Stellen im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr gesagt, er sei weiterhin zu Friedensverhandlungen bereit. Nur es muss auch der Westen diese Initiative ergreifen. Es gibt inzwischen schon Szenarien, was zu geschehen hätte um Waffenstillstands- und schließlich Friedensverhandlungen zu betreiben. Also möglich ist das. Es ist eine Frage des politischen Willens. Es ist eine Überlebensfrage für Europa.
Sie haben im Verlauf unseres Gesprächs von besinnungsloser Konfrontation gesprochen. Da wird es sicherlich manche geben, die das kritisieren oder sagen, das ist nicht Absicht der Bundesregierung und das war auch nicht die Absicht beim Sprechen von der Zeitenwende und dem Einrichten des Sondervermögens. Landesverteidigung und diplomatische Anstrengungen müssen sich nicht ausschließen?
Überhaupt nicht. Es muss auch während eines Krieges diplomatische Initiativen geben, eben diesen Krieg zu beenden. Wenn Deutschland die desaströse Lage der Bundeswehr versucht, irgendwie zu ändern, dann würde ich mal sagen, ist das ein ganz anderes Thema als die Frage der Aufnahme von diplomatischen Bemühungen, um in der Ukraine zu einem Waffenstillstand, zu einer Friedenslösung zu kommen. Das eine muss mit dem anderen nichts zu tun haben, wenn Deutschland zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Frankreich sich militärisch stärkt zur Verteidigung des eigenen Landes, dann ist aus meiner Sicht dagegen zunächst mal nichts einzuwenden.
Sagt Stefan Luft, Politikwissenschaftler, über die Möglichkeiten von Entspannungspolitik.